159 Herr Jesus, so wie wir sind. Und das wissen wir, dass wenn in unserem Leben noch Schuld und Not und Sünde liegt, du dein Bild in uns nicht so umgestalten kannst, wie du es gerne möchtest. Weil du so ein großes Liebesverlangen zu uns hast, deshalb bitten wir dich, die Gnade, dass wir ins Licht hineinkommen, damit all das, was in unserem Leben liegt, vom Lichte verzehrt wird. Wir danken dir, dass du uns immer wieder einlädst, dass du uns nicht liegen lässt am Wege. Und so begegne uns auch heute Abend wieder durch dein Wort, sprich uns durch dein Wort an. Gnade, dass dein Wort uns nicht nur Erkenntnisse gibt, sondern dass dein Wort uns umgestalten kann. Damit etwas wahr wird, was du einmal sagst in deinem Wort, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Christus anschauend, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, der da Geist ist. Hab du Dank, dass in deiner Person diese Macht liegt. Weg in uns das Verlangen, uns dir ganz hinzugeben, unser Leben so dir zu weihen, damit auch du aus uns etwas machen kannst zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Dazu lass die Abendstunde gesegnet sein. Denk an unsere Brüder und Schwestern, wo sie sind, die zu unserem Kreis hier gehören. Denk an die Unten dort in Ettlingen, denk an Bruder Meier und all sein Werk und seine Arbeit, die er zu tun hat. Danken dir, dass du hier etwas beginnen willst. Gib Gnade, dass wir es mit heiligen Händen beginnen und mit heiligen Händen daran schaffen. Das schenk du. Wir danken dir für deine Treue und dein Erbarmen. Für die Treue, die jeden Morgen neu ist, Herr. Und dafür beten wir dich an. Nun sei du da und segne du. Amen.
Amen.
Bruder Heller wird heute Abend zuerst beginnen mit dem Wort, dann wird unser lieber Bruder Muhl dann den Schluss machen.
Wir stehen, meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, an einem der schönsten Schriftstücke, auf jeden Fall der schönsten Briefe der Weltliteratur. Nicht nur der Bibel, sondern der Weltliteratur. Und das ist der Philemonbrief. Pfarrer Böhmerle nannte den Philemonbrief das Väterbrieflein oder das Vaterbrieflein, weil es das Herz Gottes des Vaters enthüllt. Wir haben heute Morgen davon geredet, im kleineren Kreis, dass die paulinischen Briefe samt und sonders prophetische Schriften sind und haben dabei einmal gezeigt, was die Schrift, was Gottes Wort unter Prophetie versteht, im Gegensatz zu dem, was man gemeinhin unter Prophetie versteht. Der biblische Begriff der Prophetie ist viel tiefer, inniger, wesenhafter, beseligender als das, was man auch im christlichen Sprachgebrauch unter Prophetie begreift, verstanden wissen will. Das ist eine wichtige Frage, die wir einmal, ja, der wir einige Minuten widmen sollten, weil eben die ganze Schrift durch und durch prophetisch ist. Pfarrer Böhmerle wurde einmal aufgefordert, schreiben Sie doch bitte einmal einige Stellen auf, aus denen hervorgeht, dass Gott mit seiner ganzen Schöpfung zum Ziele kommt. Da sagte Pfarrer Böhmerle, so viel Zeit habe ich nicht, denn da müsste ich die ganze Bibel vom ersten bis zum letzten Blatt abschreiben. Das heißt mit anderen Worten, die Schrift ist voll davon, auch wenn wir es zunächst nicht sehen. Wir haben heute Morgen erkannt, Prophetie ist Darstellung des Wesens, des Charakters, aber auch der Wege und Ziele, Vollendungsziele Gottes. Das ist Prophetie. Und wir haben nachgeschlagen, dass Paulus nennt, seine Briefe nennt, prophetische Schriften. Mein Evangelium, das verborgen war in den vergangenen Äonen, ist nun durch prophetische Schriften enthüllt. Das heißt, durch die paulinischen Briefe dürfen wir Gott, dem Vater, tiefer ins Herz sehen als durch jedes andere Schriftstück. Ihr werdet sagen, ja, aber die Evangelien, wo Jesus selber redet. Ja, der Herr hat gesagt, ich hätte euch noch vieles zu sagen. Ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Heilige Geist, gekommen sei, der wird euch in die gesamte Wahrheit, in die ganze Wahrheit hineinleiten. Und das ist geschehen durch die paulinischen Briefe. Und unter diesen paulinischen Briefen ist unser Vaterbrieflein eine Perle. Schon rein äußerlich gesehen. Wir haben heute Morgen versucht, rein äußerlich, menschlich, psychologisch, diesen Brief zu lesen und haben eine innige Freude gehabt. Wir waren heute Morgen beisammen wie eine Familie. Und das hat so wohl getan. Und wir haben eine innige Freude gehabt an diesem Vaterbrieflein. Aber heute Abend wollen wir einen Schritt weiter gehen, als wir heute Morgen gegangen sind. Und wollen sehen, wie das Vaterbrieflein prophetisch abschattet Paulus, ein Bild für Gott, den Vater. Philemon, der Geliebte oder der Liebende, ein Bild für Christus. Und der Onesimus, der durchgebrannte Verbrecher, ein Bild für den Sünder oder die Gemeinde oder Israel oder die Nation oder die Geisterwelt oder das Weltall. Und wenn wir diesen Schlüssel einmal verstanden haben, dann zeigt uns das der Philemon-Brief, das Vaterbrieflein, Tiefen und Schönheiten, die unser Herz zur völligen Ruhe und zur völligen Freude zu bringen vermögen. Ich habe wenigstens etwas davon erlebt. Buddha Gaya hat das auch bezeugt. Aber ehe ich nun auf diese echte und wesenhafte Prophetie eingehe, drängt es mich aus der Geschichte meiner Vaterstadt. In den letzten Wochen ist durch die ganze Presse Deutschlands und auch Europas und auch der übrigen Welt der Vermerk gegangen, dass die älteste Synagoge nördlich der Alpen, die älteste Judenversammlung nördlich der Alpen, die es gibt in der Welt, das ist die in Worms, dass die jetzt wieder genau aufgebaut wurde, wie sie früher war und eingeweiht wurde. Das war schon etwas, denn in Worms ist der zweitälteste Judenfriedhof Europas, der älteste ist in Prag, und das älteste Frauenbad der Welt, jüdische Frauenbad, jüdische, 800 vor Christus. Und da müsst ihr mir jetzt mal gestatten, wenige Minuten euch zu zeigen, dass es immer Propheten gegeben hat, nach dem weltlichen Begriff, gläubige Männer, Geistesmänner, die auch Einzelheiten der Weltgeschichte gezeigt bekamen, sie aussprachen und die auch buchstäblich in Erfüllung gegangen sind. Das hat es immer gegeben. Aber die biblische Prophetie ist noch viel gewaltiger und tiefer. Diese äußere prophetische Gabe ist auch bei den Dämonen vorhanden. Die äußere, auf äußerer Linie. Zum Beispiel kann jede Hexe und jede Zauberin, wenn, ich rede jetzt aus Erfahrungen, Erlebnissen, wenn in einem Dorf oder einer Stadt oder irgendwo etwas verloren gegangen ist, kann die sich in Trance-Zustand versetzen und kann durch die Dämonen sagen, das, was ihr verloren habt, der Motor, der weggekommen ist, oder das oder jenes, ist da und da. Und das stimmt dann bei der Nachprüfung. Das ist dämonische Prophetie. Das gibt es. Es gibt aber auch eine echte göttliche Prophetie auf der äußeren Linie, in Bezug auf äußere, ich möchte beinahe sagen, belanglose Dinge. Und nun will ich euch so etwas aus meiner Vaterstadt vorlesen, was immerhin für die Weltgeschichte von Bedeutung war. Aus meiner Vaterstadt. Vor etwa 800 Jahren gab es in Europa drei bedeutende Städte. Das waren Wien, Paris und Worms. Und das kleine Worms, das ist, oder das damals große Worms, ist abgesunken. Heute eine ganz unbedeutende kleine Stadt von 60.000 Einwohnern. Ich will euch aber jetzt, nein, das ist es ja nicht. Ich hoffe, ich habe mich nicht getäuscht. Ich habe das bei mir.
Ja, da habe ich eins. Doch, da habe ich es. Vorlesen, damit wir das Wesen biblischer Prophezie besser verstehen. Ein Beispiel, wie sie vielfach vorkommen. Viel mehr, als man ahnt. Dankeschön. Viel mehr, als man ahnt, wie sie vorkommen in der Weltgeschehen. In der alten Chronik von Worms, und ihr wisst, dass die früheren Chroniken des Mittelalters mit äußerster Gewissenhaftigkeit geführt wurden. Mit äußerster Genauigkeit, betend im Namen Gottes. In einer solchen alten Wormser Chronik wird Folgendes berichtet. Der berühmte jüdische Gelehrte, Rabbi Rashi hieß mit seinem richtigen Namen Rabbi Shlomi Yitzchaki
Isaac
Shlomi Salomon. Ja, mit seinem Namen Rabbi Salomon Isaac. Und daraus ist durch das Zusammenziehen, also was man jetzt macht, die UNO und die UFO und die UFA und all das Zeug, das hat man schon vor 600, 700 Jahren gemacht. Das ist gar nichts Neues.
Auch doch nichts Neues.
Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und da hat man das zusammengezogen und da ist geworden aus Shlomi Yitzchaki, ist geworden aus Rabbi Shlomi Yitzchaki ist geworden Rashi. Das war damals so üblich. Das ist gar nichts Neues. Daraus ist durch Zusammenziehung der ersten Buchstaben der neue Name Rashi geworden. Rabbi Rashi ist im Jahre 1040 in der französischen Stadt Troyes geboren. Nachdem er schon früh nach der Sitte der Juden geheiratet hatte, denn der Jude heiratet früh, und ein jüdischer Mann, der nicht heiratet, der nicht mit 21, 22 Jahren verheiratet, ist da auf dem Licht eine gewisse Schmach. Ähnlich wie eine jüdische Frau, die keine Söhne hat. Denn daraus könnte ja der Meschiach, der Messias kommen. Wir müssen das heilsgeschichtlich verstehen. Auch die Verheißung vieler Kinder, das hat eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Und so hat auch der junge Jude, der hat möglichst bald geheiratet, das war so. Das ist in den gläubigen Kreisen noch heute so, in den Kreisen, die festhalten. Und deshalb, und zum Beispiel in den Hohen Rat, in den Sanhedrin oder Synedrium, konnten nur verheiratete Juden kommen. Da konnte kein Unverheirateter sein. War unmöglich. Könnt ihr mal einen Mann nennen, der in diesem Synedrium war?
Paulus.
Paulus. Er hat seine Stimme abgegeben, dass der Stephanus gesteinigt wird. Und er hat ein Ehrenamt gehabt. Er hat die Kleider bewacht bei der Steinigung. Der konnte unmöglich im Synedrium gewesen sein, wenn er nicht verheiratet war. Was lesen wir in der Bibel über seine Frau und seine Ehe? Gar nichts. Aber Mediziner und Psychologen sagen, nur ein Verheirateter kann 1. Korinther 7 geschrieben haben. Also das nur nebenbei. Das nur nebenbei. Was ich eben sage, das ist keine Bibelkritik, das ist auch keine Wissenschaft, sondern ist eine heilige Schlussfolgerung aus gegebenen Tatsachen. Das nur nebenbei. Also dieser Rashi hat sehr früh geheiratet und reiste in die alten Römerstädte am Rhein. Und besonders in drei Römerstädte, die oft miteinander genannt wurden. Das waren Speyer, Worms und Mainz. Und hebräisch abgekürzt, nannte man die, indem der Shin und der Waf und der Mem, Mogontiacum, Gopetomachus und Speyer, der Shin, zusammengezogen wurden, nannte man diese drei Römerstädte Schum. Wenn einer sagt, ein Jude sagt, ich gehe nach Schum, das heißt, ich gehe nach Speyer, Worms und Mainz. War schon damals so. Gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Ja. Also da reiste er dorthin. Und vor allem die Wormser Judengemeinde, die älteste diesseits der Alpen, erhielt großen Zulauf und man baute, als er sich dort ansiedelte, der Rashi, das war also etwa ums Jahre 1060, 70, da baute man ihm eine Kapelle mit einem erhöhten Lehrstuhl aus Stein, so etwa so hoch, ich habe oft drauf gesessen, vor 4 Wochen zum letzten Mal. Und von da aus hat er unterrichtet. Und zwar, ich lese weiter, da unterrichtete er in diesem Lehrsaal mit dem steinernen Lehrstuhl und sammelte eine große Schülerzahl, um sie in die Bibel und in den Talmud einzuführen. Das war also etwa vor 500 Jahren, 1460, 70. Dabei war er ebenso gelehrt und innig fromm und bescheiden. Und nun berichtet die Chronik weiterhin. Jetzt hört, jetzt eine typische weltliche, aber gottinspirierte Prophetie, wie sie oft vorkommt in der Weltgeschichte. Vieles von dem ist verloren gegangen, das ist auf wunderbare Weise erhalten geblieben aus meiner Vaterstadt. Jetzt hört einmal, wie neben der Bibel Ströme laufen, echter Prophetie. Gibt es auch Dinge, die neben der Bibel laufen, die aber in der Bibel zitiert werden?
Ja. Zwei griechische Dichter.
Jawohl, zum Beispiel. Paulus sagt, eure Dichter, die sagen auch, wir sind Götter. Das sagen eure Dichter. Und da beruft er sich drauf und beweist damit, dass er mit der Literatur seiner Zeit bekannt war. Paulus. Es gibt noch mehr Dinge. Es gibt auch Bücher, heilige Bücher, die nicht in der Bibel drin sind. Das Buch der Quellen. Buch Henoch, ja, also mit den ganzen Apokryphen, Alten, Neuen Testamentes, aber auch noch andere
das
Bücher
Gebet,
werden genannt.
Das Gebet Manasses.
Das Gebet Manasses.
Wird in der Bibel erwähnt, steht aber nicht in der Bibel.
Ja, und andere Dinge.
Das Buch, das ganze Buch, Jashar.
Jashar.
Das wird immer hingewiesen.
Ja, Jashar, jawohl. Also das sind wunderbare Dinge. Das sind wunderbare Dinge. Und nun lese ich weiter. Was ich also jetzt lese, ist eine Tatsache, ist eine beglaubigte Tatsache. Als Herzog Gottfried von Bouillon im Jahre 1096, da war also der Rashi, der Rabbi Rashi, der war 56 Jahre alt. Schau, wenn er 40 geboren ist.
Rechnung aus.
Ja, in das Heilige Land ziehen wollte. Das war der erste Kreuzzug. Da wurde aus ganz Europa, wurde da ein Riesenheer zusammengestellt. Spanien, Italien, England und Deutschland und so weiter. Ein Riesenheer zusammengestellt, um das heilige Land zu befreien. Da ging eine Welle der Begeisterung durch die ganze damalige Kulturwelt unter dem Schlagwort Gott will es, Gott will es. Und die haben sich ein Kreuz auf ihren Schilden, ein Kreuz auf ihr Gewand genäht und haben gerufen, Gott will es. Und der Führer war ein Herzog von Bouillon und der hat diese ganze Sache in die Hand genommen und daraus entstanden die Kreuzzüge. Also etwas, was in der Schule womit der Geschichtslehrer euch gequält hat, was er lernen müssen. Und der erste Kreuzzug war 1096. Da hatte er aber, ehe er diesen Kreuzzug antrat, ist der Führer dieses Kreuzzuges und der Initiator, der Gottfried von Bouillon, ist er nach Worms zum Rabbi Rashi und sagt, den muss ich zuerst fragen. Der hat eine ähnliche Rolle gespielt wie der Nikolaus von der Flü
in der Schweiz.
In der Schweiz. Zudem kamen die Könige und Kaiser von Europa zu diesem Mann in der Schweiz, Nikolaus von der Flü, und haben ihn um Rat befragt. Der konnte nicht lesen und schreiben und saß oben in der Kirche und hat lange Jahre nur vom Abendmahl gelebt, nichts gegessen und hat seine Familie und sein großes, wunderbares Haus, das man noch heute sieht. Ich habe davor gestanden und habe auf dem Platz gesessen, auf dem er immer saß, oben in der Kirche. Warst du auch schon mal drin?
Ja. Ist nicht oben, also es ist wohl oben in einem Tälchen.
In einem Tälchen, ja, oben in einem Tälchen.
Das ist
ja
so eine richtige also, Heimsiedelei.
Die Schweizer und die Halbschweizer, die wissen das. Weiter. Also er sagte, ich muss zuerst zum Rabbi Rashi nach Worms, ehe ich diesen Kreuzzug mit diesem riesen europäischen Heer zur Befreiung Jerusalems, dass das den Ungläubigen befreit wird, die Städte, wo unser Herr gelebt hat, ehe ich die erobere. Und ist hin zum Rabbi Rashi und hat gefragt, soll ich das machen? Wird der Segen Gottes mit mir sein? Rashi verkündigte ihm, er werde die Türken besiegen, Jerusalem und andere Orte erobern, viele Schätze gewinnen, schließlich werde er zum König von Jerusalem gekrönt. Ihr wisst aus der Geschichte, dass das alles genauso gekommen ist. Hat er ihm vorher prophezeit. Doch das Glück werde keinen Bestand haben. Die Türken würden die erlittene Schmach nicht lange ertragen. Mit verstärktem Heere würden sie heranziehen und wieder Herr von Jerusalem werden. Viele vom Heer Gottfried von Bouillons würden durch das Schwert sterben, andere durch Krankheit und Seuchen dahingerafft werden. Während er in stattlicher Zahl mit einem Riesenheer auszog, werde er mit 3 Mann und einem Rosskopf in Worms ankommen. Mit 3 Mann und einem Pferdekopf. Der Herzog wollte gern den Sinn dieser Worte wissen, aber Rabbi Rashi blieb stumm. Sagte nichts, konnte nichts sagen. Es kam alles so, wie es vorhergesagt war. Er eroberte Jerusalem, er wurde König von Jerusalem, Gottfried von Bouillon. Es war ein Sieg des europäischen Heeres über die Türken. Jerusalem wurde befreit, aber dann kam das Unglück. Mit nur 4 Mann ritt der Herzog den Toren von Worms entgegen. Die anderen, die haben sich verlaufen unterwegs und haben sich aufgemacht und so weiter, so ähnlich. Der Rückzug war so ähnlich wie der Rückzug etwa Napoleons oder Hitlers aus Russland. So müsst ihr euch das vorstellen. Und da hatte er noch 4 Mann und ritt auf die Tore von Worms zu. Er gedachte, Rashi des Schwindels zu zeigen, weil er ja nicht mit 3 Leuten, sondern mit 4 Leuten zurückkomme. Und er sagte, du bist ein Schwindler. Du hast gesagt, ich käme mit 3 Leuten zurück, ich komme mit 4 Leuten zurück. Also ihr seht, seine Frömmigkeit, die war nicht so sehr echt. Da öffnete sich das Stadttor. Ein herunterfallender Balken erschlug einen Mann und das Pferd. Und der Rosskopf, der Kopf des Pferdes wurde abgeschlagen und kullerte in die Stadt, sodass er mit 3 Mann und einem Pferdekopf in Worms einzog. Da gedachte der Herzog der Prophezeiung und ritt schnell hin zu seiner Schule, die jetzt wieder genauso aufgebaut ist, wie sie zerstört wurde, 1938. Genauso. Weil ja die großen Quader, die waren ja noch da alle, die verbrannten ja nicht. Und man hatte genaue Pläne. Und heute steht wieder diese Kapelle, waren viele Vertreter da von Amerika, von überall, bei der Einweihung dieser Rashi-Kapelle. Die steht wieder und auch der Lehrsaal, ich war in dem schon früher öfter drin, und ich habe mich da oftmals auf diesen Stein, da muss man so mit 2 so hohe Stufen hinauf, und dann sitzt mich auf den Stein, ich habe mich manchmal da hingesetzt, und habe die Hände gefaltet und angebetet. Denn das war ein großer Gottesmann und Gelehrter und Prophet, der Rashi. Also er eilte in die Schule, in die Synagoge, um ihn für seine wahren Worte zu belohnen. 3 Mann und ein Pferdkopf. Er kam zu spät, Rabbi Rashi war in der Nacht vorher gestorben. Der Nacht vorher. Wir haben hier ein Beispiel von dem, was man gemeinhin unter Prophetie versteht und wovon es im praktischen Leben viel mehr gibt, als man ahnt. Manches wird als Märchen erklärt, man erklärt ja die Bibel aus als Märchen, wie viel mal mehr solche Dinge. Das ist auch eine Art Prophetie, eine Art von Prophezeiungen, die aber mehr oder weniger nur äußeren und spielerischen Wert haben. Aber im biblischen Sinn ist Prophetie das, was das Herz und den Charakter und die Gesinnung und die Zielsetzungen und die Wege und Methoden Gottes enthüllt. Das ist in der Schrift Prophetie. Während dem im Äußeren gibt es auch eine äußere Prophetie, es gibt auch Grenzen und Übergänge von äußerer Prophetie zur Schriftprophetie, gibt es auch Übergänge.
Zum Beispiel in der Bibel selber, Biliam, der war vorerst ein reiner Prophet, nicht von Gottes Gnaden, sondern von Dämonen und Engeln her.
Geriet aber so unter die Macht Gottes, dass er das Böse, das er vorhatte, aus Geldliebe nicht tun konnte und Gutes getan hat. Er musste segnen. Wie kann ich fluchen, wenn Gott segnet? Ist aber dann wieder, sehr gut, jawohl.
Aber es steht extra drin, Gott verwandelte den Fluch in Segen.
Auch, ja. Und dann ist er wieder in den Fluch, in die Fluchslinie zurückgefallen und eines elenden Todes gestorben. der Biljam, das war auch so ein Mittelding zwischen der weltlichen und der göttlichen inspirierten Prophetie. Ihr Lieben, das sind alles wunderbare Dinge. Und wir wollen nun etwas von der göttlichen Prophetie, wie sie durch Paulus in ihrem Vollmaß enthüllt ist, hören. Ich lese noch einmal, was ich heute Morgen nach außen hin betrachtet habe. Und nun wollen wir unter folgendem Gesichtspunkt diese wunderbare Begebenheit, die wir ja auch gestern Abend schon anfingen zu besprechen, noch einmal beleuchten. Der Philemonbrief ist ein prophetisches Schreiben, der uns ins Herz Gottes und Christi hineinschauen lässt. Gott der Vater, Paulus der Alte. Philemon, der Liebende und Geliebte, der Herr Jesus, und Onesimus, der Sklave, der Verbrecher, in den Augen nach der damaligen Rechtsauffassung, der Verbrecher, der weil der Vater ihn gezogen hat zum Sohne, der Paulus ihn geschickt hat zu dem Philemon, wieder heimgekehrt ist und einen viel höheren Stand erreicht hat, als er vorher hatte, so dass es hinterher sich als wunderbar erwies, als wunderbar, dass er nicht immer ein treuer, gehorsamer Sklave blieb, sondern dass er ein Verbrechen begangen hat. Das ist hier auch die Lösung, wenn man so sagen darf, von der Notwendigkeit und dem Segen und dem Geheimnis der Sünde. Die ist hier gelöst in diesem Brief. Starke Speise, nicht wahr? Ja, aber biblisch, göttlich. Und nun will ich versuchen, da einige Linien zu zeigen. Ab jetzt wollte ich meine Uhr rauslegen. Was meine gestern Abend auch nicht rausgelegt. Aber ich lege sie raus.
Ja. Dafür habe ich sie heute Nachmittag ein paar Mal gezeigt.
Ist aber nicht danach gehalten. So, also meine Geschwister. Ich ziehe jetzt einige Linien und ich bitte die Brüder und Schwestern, nicht zu erschrecken, wenn sie jetzt manches hören, was ihnen im ersten Augenblick zu groß und gewaltig erscheint. Aber wenn es wahr ist, was der Herr Jesus sagte über die Bibel, forschet in den Schriften, sie sind es, die von mir zeugen, sehen wir auch, in diesem Begleitschreiben, der Philemonbrief war ja einfach ein Begleitschreiben. Für einen verängstigten Sklaven, der Angst hatte, ich werde totgepeitscht, aber dem versprochen war, nein, nein, du wirst nicht totgepeitscht. Du brauchst nur diesen Brief vorzuzeigen. Und da geschieht dir nichts. Da wirst du sogar befördert und erreichst eine Stellung, die du, wenn du daheim geblieben wärst und ein braver, gehorsamer Sklave geblieben wärst, nie erreicht hättest. Die erreichst du jetzt, obwohl du ein Verbrecher bist. Merkt ihr etwas von dem Klang des Evangeliums in eurem Herzen? Ja. Hoffentlich. Der Hermann merkt was. Der Hermann. Ja. Ich lese. Gestern Abend haben wir schon davon gesprochen. Ich könnte den Philemon bei mir behalten, aber ich schicke ihn dir. Ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, schreibt der Paulus dem Philemon. Hat Gott seinem Sohn gesagt, du bist mein Sohn, du wirst auf die Erde gehen, du wirst zum Verbrecher degradiert, obgleich du keine Sünde getan hast und tun wirst, und wirst zur Sünde gemacht und ich werde dich behandeln, als wärest du die Sünde der ganzen Welt. Das hat der Vater dem Sohn nicht geboten, sondern mit ihm vereinbart. Deshalb lesen wir, er wurde als Lamm erfunden, frühe Grundlegung der Welt. Er hat es.
Er erniedrigte sich selbst.
Sehr gut, es hätte aber laut sagen sollen. Er erniedrigte sich selbst, der Sohn. Und? Ohne deinen Willen? Ja, sag nur. Also Brüder, redet laut, wir wollen alle was davon haben. Ich will auch was davon haben, wenn ihr was sagt.
Bitte. Bruder Schad hat eben das Wort dazu als Zeugen gegeben, dass der Vater auch den Willen des Sohnes
respektiert,
nicht übergeht. Er erniedrigte sich selbst. Das ist ein Zeugnis.
Und jetzt kommt: Niemand nimmt meine Seele von mir.
Sondern?
Ich habe Vollmacht, sie zu lassen, und habe Vollmacht, sie wiederzunehmen. Und diese Vollmacht, zu wollen, was er will, hat er vom Vater empfangen.
Wunderbar. Deshalb steht geschrieben:
Ohne deinen Willen wollte ich nichts tun. So sagt der Paulus zu dem Philemon, zu dem Liebenden und Geliebten, das ist Jesus. Und so sagt Gott zu seinem Sohn: Bist du bereit, die Welt, die als Geschöpfe ins Dasein treten, werden in Sünde und Abfall geraten. Und ich setze mir selbst eine Opposition. Gott hätte die Entstehung des Feindes verhindern können oder den Feind sofort vernichten und ausradieren, ausrotten können. Das hätte Gott gekonnt. Aber er setzt sich selbst eine Opposition, weil durch diese Opposition das tiefste, geheimste, innigste aus ihm herausgelockt wird und er sich dadurch, dass seine Geschöpfe seine Feinde werden, dass er seine tiefsten Qualitäten, seine Liebe zum Sünder, zum Rebellen, zum Boshaften, sein Segnen dessen, der ihm flucht, weil Gott sein tiefstes Wesen an einem gefallenen Sünder offenbaren konnte, wie er es an einem ungefallenen Wesen, an einem Gerechten, nie hätte offenbaren können. Gott hätte an einem Gerechten nicht offenbaren können, dass er die Sünde liebt.
Wo die Sünde mächtig geworden ist,
ist die Gnade noch mächtiger. Römer 5, Vers 20. Ja. Meine Brüder, ihr müsst ein paar Mal aufatmen während meines Zeugnisses. Das ist nämlich überwältigend, was hier steht. Ohne deinen Willen wollte ich nichts tun. Und so wie Gott mit seinem Sohn verfahren ist, verfährt er. Und das vollzieht er auch an uns. Gott lädt uns keine Lasten auf, wenn wir im tiefsten Grunde nicht dann sagen: Ja, Vater, ja. Und dann lädt er uns mehr auf. Sonst gibt er nur so viel, dass wir es können ertragen. Übermäßig beschwert wurde nur ein Paulus, der wurde über die Maßen beschwert. Wir aber werden nur nach Maßen gezüchtigt. Wenn aber ein Mensch bereit ist, die Leiden des Christus an seinem Fleische zu vervollständigen und sich bereit erklärt, an den würdigt Gott, das zu tun. Kolosser 1, 24. Brüder, ich weiß, dass ich eben das Tiefste und Letzte sage, was ein Mensch im Fleische verstehen kann. Ich weiß das. Ich lese aber weiter. Ich will ja nur ein paar Linien ziehen. Ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, auf dass deine Wohltat nicht gezwungen, sondern freiwillig sei. Vielleicht ist er deswegen eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, der durchgebrannte Sklave, damit er du ihn für immer haben möchtest, aber nicht länger als einen Sklaven, sondern als einen geliebten Bruder. Sowohl im Herrn als auch im Fleisch. Vielleicht musste er eine Zeit lang von dir losgerissen sein, durch den Weg der Sünde, der Flucht, des Verbrechens, war ein Verbrechen, was er begangen hat, nach dem damaligen Gesetz. Damit er nun für immer mit dir vereinigt wird, aber auf einer viel höheren Stufe, nicht mehr als Sklave, sondern als geliebter Bruder. Warum die Sünde? Hier ist die Lösung. Weil dadurch eine Innigkeit, eine Einheit, ein sich Verströmen der tiefsten Qualitäten von Güte und Erbarmen Gottes aktiviert wird, wie es ohne Sünde nie möglich geworden wäre. Oh, glückselige Schuld. Wisst ihr, wer so gerufen hat? Augustin. Ja, Augustin. Oh, glückselige Schuld. Welch ein Segen liegt in der Sünde. Welch ein Glück liegt in der Schuld. weil dadurch etwas erreicht wird, was ohne Sünde und Schuld in seiner ganzen beseligten Tiefe von Glück und Wonne nie erreicht worden wäre. Vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, auf dass du ihn für immer besitzen mögest, nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, einen geliebten Bruder. Besonders für dich, wie viel mehr für mich?
Umgekehrt.
Besonders für mich, wie viel mehr für dich? Natürlich, natürlich. Wenn du nun mich für deinen Genossen hältst, nimm ihn auf wie mich. Brüder, ich sage jetzt etwas, also bitte versucht das zu verstehen. Wenn wir vor dem Herrn Jesus erscheinen werden, wer weiß wie bald, dann werden, weiß ich ganz genau, wie wir aufgenommen werden. Wir werden so von ihm aufgenommen, wie der Herr Jesus seinen eigenen Vater aufnehmen würde, wenn der Vater zu ihm kommt und würde sagen, mein Sohn, ich möchte mit dir etwas besprechen. Und so wie der Sohn den Vater aufnimmt, mit derselben Liebe, Freude, Ehrerbietung, nimmt er uns auf. Das steht da. Nimm ihn, den Lump, den Verbrecher, auf, wie mich, sagt Paulus, Gott der Vater, zu dem Philemon, dem Geliebten, dem Sohn. Nimm ihn auf für mich. Nimm ihn auf für mich. Der Herr Jesus nimmt uns so auf, wie er seinen Vater aufnehmen würde. Wir haben ein Abbild im Alten Testament. Der Josef nimmt den Benjamin auf mit Tränen der Freude und Umarmung. Und als der Sohn heimkehrte vom Werk der Erlösung, wurde begrüßt und empfangen. Der Sohn zum Vater hat sich dasselbe vollzogen, wie er sich vollzogen hat im Vorbild von Josef zum Benjamin und wie sich es vollziehen wird, wenn wir bei Jesus erscheinen.
Hebräer 5, Vers 10, von Gott begrüßt als hoher Priester.
Lies mal ruhig weiter. Worüber viel zu sagen wäre, lesen wir euch weiter.
Von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Über diesen haben wir viel zu sagen, was mit Worten schwer auszulegen ist.
Aber?
Weil ihr im Hören träge geworden seid.
Aber ihr könnt es jetzt nicht fassen, weil ihr
im Hören träge geworden seid.
Ja. Ja. Ja, ja. Ja, sonst sagt er immer, wenn es um ihn geht, sagt der Vater nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Aber wenn es um die Seinen geht, dann sagt der Vater, ich will. Wenn es um uns geht, dann sagt er, ich will. Und dieser Wille ist der Wille des Vaters. Nimm ihn auf wie mich. Weißt du jetzt, wie Jesus dich annimmt? Weißt du es jetzt?
Und annehmen wird.
Ja, angenommen hat als Sünder. Und annehmen wird in der Vollendung. Weißt du es jetzt? Nimm ihn auf für mich. Diese Worte haben mich überwältigt.
Das kann ja auch nicht anders sein. Alles, was der Vater mir gegeben hat, kommt zu mir. Spricht der Herr.
Und was hat der Vater ihm übergeben? Was hat der Vater ihm nicht übergeben? Und kommt das zu Jesus? Und wie nimmt er es auf?
Weil er weiß, der Vater hat es geschickt. Wie dem Vater.
Ich lese, ich will zu Ende kommen. Oh, Arthur, entschuldige.
Freut mich, wenn ich etwas entschuldigen kann.
Ich lese zu Ende, bin gleich fertig.
Oh nein.
Wenn du mich für deinen Genossen hältst, nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber Unrecht getan hat, oder etwas schuldig ist, rechne es mir an. Und nun gebraucht er eine juristische Formel, die bei der Bürgschaft und bei Kaufbriefen und so weiter gebraucht wurde. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Gott will bezahlen, und der Kaufpreis ist sein Sohn. Ich will bezahlen. Wenn irgendjemand, irgendein Geschöpf, irgendeine Schuld hat, ich will bezahlen. Ich habe es mit meiner Hand geschrieben. Rechte des Herrn ist erhöht und behält den Sieg. Ich will bezahlen. Ich will bezahlen. Hast du etwas Ungeordnetes in deinem Leben? Ich will bezahlen, sagt Gott. Das ist überwältigend. Ich habe heute Morgen gefragt, mit einem gewissen Zittern und Bangen, wenn der liebe Gott auch so vornehm wäre und so edel und selbstlos wie der Paulus, das wäre ja wunderbar. Wäre ja eine großartige Sache, Wolfgang.
Das wäre ja zu schön.
Das wäre ja zu schön. Das ist die christologische Schau der Schrift. Forscht in den Schriften, sie sind sie von mir Zeugen. Von ihm und seinem Vater. Ich will bezahlen. Dass ich nicht sage, dass du dich mir schuldig bist. Du, Onesimus, du bist dich selbst mir schuldig, denn du bist ja mein
Philemon,
du bist ja mein Sohn im Glauben. Du bist dich mir schuldig. Aber ich bezahle trotzdem. Ich bezahle auch für diesen Sklaven. Ich bezahle für alle. Hier schauen wir hinein in die letzten Prinzipien, in die letzten Liebesenergien, in die letzten Gnadenreichtümer Gottes ins Herz des Vaters. Ja, Bruder, ich möchte gerne Nutzen an dir haben, im Herrn. Er bequicke meine Eingeweide oder mein Herz in Christo. Ich vertraue deinem Gehorsam. Ich will damit aufhören.
Nein.
Doch, Arthur, lass mich bitte. Ich habe versucht, euch zu sagen, lest den Philemonbrief mal unter diesem Schlüssel. Paulus, ein Bild für Gott, den Vater. Philemon, der Geliebte, ein Bild für Christus. Onesimus, der nichts nutzt, der Durchgebrannte, der Verbrecher, ein Bild für dich und für mich, und für die Gemeinde und für Israel und für die Geisterwelt, die Gefallene und die Ungefallene und fürs Weltall. Und er bringt sie zurück. Brüder, wenn wir das sehen und glauben und dafür danken und anbeten, weicht aus unserem Leben die letzte geheimste Furcht, die auch in den Frömmsten noch zittert. Ich will bezahlen. Ich will bezahlen. Nimm ihn auf wie mich. Wie mich, so nimm ihn auf. Diesen durchgebrannten Verbrecher. Peitsche ihn nicht zu Tode. Obwohl er es verdient hätte, nach den Buchstaben des Gesetzes. Hätte er es verdient, so wie du dich verdient hätten, für immer in die Hölle geworfen zu werden. Hätten wir verdient, jeder von uns. Aber nein, ich will bezahlen. Nimm ihn auf wie mich. Das ist der innere Goldklang des Evangeliums, niedergelegt in der prophetischen Sprache des Philemonbriefs. Und erst wenn wir die Bibel prophetisch, das heißt im Blick auf die Gedanken und auf das Herz und die Gesinnung Gottes und Christi lesen können, wird uns die Bibel zu Gottes Wort. Und solange wir noch nicht die prophetische Schau haben, dann ist sie für uns ein moralisches Buch oder ein Lehrbuch oder ein geschichtliches Buch, auch ein interessantes Buch, auch ein interessantes Buch. Aber ihren tiefsten Gehalt zeigt sie uns erst in der Christologie, in der Lehre von dem Christus, von Gott in Christo. Meine Lieben, das ist das Philemonbrief, und ich dachte, es könnte für die Botschaft der vollkommenen Freude, das ist ja die Weihnachtsbotschaft, fürchte dich nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Es könnte wohl keine bessere Einleitung geben in die Weihnachtsbotschaft, die wir in den nächsten Tagen betrachten wollen, als eben dieses wunderbare Vaterbrieflein, dieser Philemonbrief. Noch eine Bemerkung dann zum Schluss. Er grüßt dann mit seinen Mitarbeitern, und unter diesen Mitarbeitern will ich zwei nennen. Das eine ist der Markus und das andere ist der Demas. Die sind bei ihm. Und mit denen grüßt er den Philemon. Markus heißt entweder dahinwelkende Blume oder heißt Hammer. Und Demas ist der, der die Welt lieb gewonnen hat. Ihr wisst, der Markus war der Neffe von dem Barnabas, ja? Und der ging mit auf die erste Missionsreise des Paulus. Unterwegs hat er schlapp gemacht und hat sich zurückgezogen und hat gesagt, ich kann nicht mehr, die Strapazen sind mir zu viel, ich bin enttäuscht, und also er konnte nicht mehr. Und bei der zweiten Reise sagte der Barnabas, also wir nehmen den Markus noch einmal mit. Nein, sagt Paulus, den nehmen wir nicht mit. Und da gerieten die beiden scharf aneinander. Die gerieten scharf aneinander. Der Paulus und der Barnabas, zwei hervorragende Gottesmänner.
Die vom Heiligen Geist ausgesondert waren für ihren Dienst. Paulus und Barnabas.
Ja, die waren vom Heiligen Geist ausgesondert. Und die zwei haben Krach bekommen. Ist so etwa, das sind wir doch frömmere Brüder. Ja. Und den Robert kenne ich seit über 40 Jahren, den Arthur seit etwa 36 Jahren. Wir haben doch keinen Krach gehabt. Wir sind doch frömmer als du. Meine lieben Freunde, und dann, jetzt stelle ich euch eine Frage. Dann sagt der Barnabas, gut, dann ziehe ich allein, bitte Markus. Reise ich allein auf Evangelisation. Sagt der Paulus, geh, und ich gehe auch allein. Krach, auseinander. Glaubt ihr, dass Gott die beiden gesegnet hat, den Barnabas auf seinem Dienst, den Paulus auf seinem? Glaubt ihr das?
Ja.
Ja.
Aber sie kamen wieder zusammen.
Zunächst mal nur langsam. Zunächst besteht die Tatsache, dass Gott beide gesegnet hat. Aber sie kamen zusammen. Noch schnell einen Blick auf den Demas. Demas hat den gegenwärtigen Äon lieb gewonnen, als der durch die Weltstädte der damaligen Kulturwelt sah und das Blendwerk von Augenlust.
Athen, Korinth,
Philippi. Als er das sah, der Demas, ist er umgekippt. Hat er die Welt lieb gewonnen und hat sich aus dem Staub gemacht. Oder in den Staub gemacht, noch besser, ja. Der Demas. Und eben hat unser teurer, lieber Hausvater gesagt, aber sie kamen wieder zusammen. Und deshalb, nimm Markus mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Von dem er gesagt hat, der Schlappstiefel, der kommt nicht mehr mit. Er ist mir nützlich zum Dienst. Es besteht eine Hoffnung für uns. Besteht eine Hoffnung für uns? Du Markus, du Demas. Ich Markus, ich Demas. Und nun grüßt er die beiden. Wer? Der Vater, den Sohn. Mit den beiden. Unglaublich. In der Vollendung geschaut. Als ich das las, Demas und Markus, dachte ich, ach Herr, das ist auch Hoffnung für mich. Ich bin mir keiner Sünde bewusst. Ich bin mir nicht bewusst, in einer bewussten Sünde zu leben und nicht hergegeben zu haben. Und trotzdem sehe ich meine Armseligkeit jeden Tag mehr und sage, hier, es grüßt dich, Philemon, du Geliebter und Liebender, dich grüßt der Markus und der Demas. Welch ein Trost, welch eine Stärkung, welch eine Beglückung. Brüder, die vollkommene Liebe treibe die Furcht aus. Fürchte dich nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Das ist die Überleitung zur Weihnachtsbotschaft. So, jetzt machen meine Brüder weiter.